Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, heute Abend geht es um den Kampf der Vergebung. Lass mich das nochmal anders ausdrücken, nicht den Krampf der Vergebung. Ich glaube, dass sehr oft wir in diesem Krampf der Vergebung stehen und uns da unwahrscheinlich viel sehr schwer tun, gerade wenn es darum geht, Vergebung zu praktizieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ich das erste Mal hier war, 2009, dann haben wir auch über einen ganzen Abend über Vergebung gesprochen, über die zwei Stufen der Vergebung, die Stufe der Gerechtigkeit und die Stufe der Barmherzigkeit. Da ging es mir auch darum, da habe ich darüber geredet, wie wichtig Vergebung ist, wie wichtig es ist, dem anderen zu vergeben, auch wenn ich, wie schon gehört haben, auch wenn ich Recht habe, trotzdem von der Stufe der Gerechtigkeit zu der Stufe der Barmherzigkeit zu kommen. Es geht heute Abend mir aber sehr darum, dass es kein einfacher Weg ist. Es ist nicht nur einfach eine Entscheidung zu sagen, ich vergebe. Sehr oft haben wir große Schwierigkeiten und ich will das wirklich bestärken. Ich will sagen, ja, es ist auch schwer. Es ist sehr schwer zu vergeben. Es ist ein wirklicher Kampf und ich möchte euch heute Abend am Lebensbild von Josef. Und vielleicht habt ihr Josef noch nie so kennengelernt. Ein Pastor sagte mir in einer Gemeinde, Mensch Peter, du hast mir den Josef heute kaputt gemacht. Also stellt euch darauf ein, dass es ein bisschen anders heute sein wird, mit Josef vielleicht etwas kennenlernen, was ihr sonst noch nicht kennengelernt habt. Ja, der Kampf der Vergebung. Worum geht es? Menschen unterscheiden sich von anderen Lebewesen dadurch, dass sie sich wissentlich oder ohne legitimen Grund Leid zufügen können. Und sie tun das nicht nur ihren Feinden an, sondern sehr oft gerade den nächsten Angehörigen. Das größte Leid geschieht nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch zwischen Menschen in engen Beziehungen. Zusammenleben ohne Konflikte, ohne Verletzungen, ohne bewusste und unverstandene Kränkungen ist nahezu unmöglich. Also worüber reden wir heute Abend? Und ich möchte dich, ja, deshalb ist dieser Abend nicht so ganz einfach. Ich erinnere dich heute Abend an deine Verletzungen. Vielleicht Verletzungen, die du schon mit aller Mühe und Not hast versucht, irgendwo zu verdrängen und wegzutun. Aber es ist sehr wichtig, sich an diese Verletzungen neu erinnert zu werden, um wirklich da den Kampf der Vergebung zu führen. Was sind also Verletzungen? Was ist eine innere Verletzung? Eine innere Verletzung ist eine persönlich als schwer empfundene Kränkung der Gefühle, die in unserem Gedächtnis haften bleibt. Wie wirken sich innere Verletzungen aus? Eine innere Verletzung bildet eine empfindliche Stelle, die beim Berühren eine massive innere und gelegentlich auch massive äußere Reaktion auslöst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennengelernt habt, wenn man irgendwo in einem Kreis sich unterhält mit Menschen und man redet in einem Hauskreis über Gott und unterhält sich und plötzlich sagst du irgendeinen Satz und jemand neben dir fängt an, einfach ohne Vorwarnung ganz gewaltig an zu weinen und einen regelrechten Gefühlsausbruch und du verstehst gar nicht, was du falsch gemacht hast. Kennt ihr solche Situationen? Es ist etwas, was du hervorgerufen hast bei diesem Menschen, der hat sich an etwas erinnert, an eine Verletzung, die du wolltest ihn gar nicht verletzen, aber diese Verletzung war in ihm noch real und er reagiert sehr massiv darauf. Was sind die Folgen innerer Verletzungen? Lassen den Verletzten immer wieder und immer wieder leiden. Wird die empfindliche Stelle berührt, löst dies eine unangenehme Überreaktion aus. Und somit werden auch andere immer wieder verletzt. Und jetzt beginnt ein Kreislauf, liebe Zuhörer. Jetzt beginnt ein regelrechter Kreislauf und den möchte ich kurz zeigen. Man versucht das zu verdrängen. Man versucht das mit aller Gewalt zu verdrängen, gerade Verletzungen. Wir sammeln in einem Schrank alle unsere Verletzungen, Tür zu und tun so, als ob nie was gewesen wäre. Und in einem unerwarteten Augenblick, wo wir am wenigsten darauf vorbereitet sind, geht diese Tür plötzlich auf und die ganzen Verletzungen sind wieder so real, als ob sie gerade geschehen wären. Psychologen sagen oder schätzen, dass wir Menschen etwa 50% unserer geistigen und gefühlsmäßigen Energie dazu verbrauchen, unangenehme und schmerzende Erinnerungen zu unterdrücken und zu verdrängen. Ich glaube, das ist schon viel, oder? 50% deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Energie, sagen sie, verwendet der Mensch, um etwas zu verdrängen in seinem gerade Verletzungen zu verdrängen oder zu verarbeiten. Es beginnt mit einer Verdrängung und es geht weiter, liebe Zuhörer. Es geht weiter und geht in eine regelrechte Flucht. Das heißt, einige wehren sich durch Flucht in den Kopf vor Verletzungen, mit Ideen, mit Philosophien, mit Glaubenssystemen, Fantasien. Andere wehren sich durch große Aktivität, der Gefühle fernhält, Karrierestreben, Beschäftigung. Und manchmal sind diese Menschen in der Gemeinde unglaublich aktiv. Und zwar aus dem einen einzigen Grund, um einfach vor den eigenen Verletzungen zu fliehen. Vor den eigenen Verletzungen zu fliehen. Man ist eifrig, fleißig, strebsam, tätig, tüchtig, stressig und unruhig. Andere aber reden unablässig. Durch solche Abwehr versuchen sie Hoffnung zu schaffen und den Schmerz zu vermeiden. So zwingt eine Person, der man nie zugehört und Interesse entgegengebracht hat, eine andere dazu, ihr jetzt zu allen Zeiten zuzuhören. Die Stärke der Abwehrkraft erkennt man daran, wie laut man spricht und an der Geschwindigkeit der Sätze. Jetzt wisst ihr, warum ich so schnell spreche. Es geht nicht, bleibt nicht bei der Flucht, es geht weiter, es endet in, oder geht weiter und findet schließlich irgendwo in bestimmten Süchten irgendwo einen Ausweg sozusagen. Das heißt, man versucht einen Ausgleich zu schaffen. Etwas, von dem wir fühlen und denken, wir müssen es unbedingt haben, aber es nicht wirklich zum Leben notwendig brauchen. Aber etwas sagt uns, ich brauche das absolut. Drogen, Alkohol sind viele. Aber ich denke, das ist eher weniger in unseren Kreisen. In unseren Kreisen kennen wir eher so wie Süchte, wie überflüssiges Sorgen, übermäßiges Planen, große Angstattacken, Diskussionssucht, Geld ausgeben, Geld sparen, Schlafsucht, Esssucht, Abnehmsucht und so weiter. Ich denke, diese Dinge kennen wir, dass das auch Süchte sind, wo Menschen eigentlich auf der Flucht vor inneren Verletzungen sind. Ist ein sehr wichtiger Teil. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, was Verletzungen mit uns machen. Und wir können uns davor nicht schützen, liebe Geschwister. Wir können uns davor von dieser Situation nicht schützen. Und das ist, finde ich, der Hammer. Aus Opfern werden Täter. Aus Menschen, die selbst verletzt wurden, werden Menschen, die andere anfangen zu verletzen. Aus Verletzten werden Verletzende. Aus Kindern, die verletzt wurden, werden Väter und Mütter, die selbst verletzen. Und häufig sind wir schon längst Christen, aber da schlummern noch so einige Verletzungen in uns und wir merken vielleicht gar nicht, dass gerade sie uns dazu bringen, auch andere zu verletzen. Und schaut euch mal diesen Kreislauf an. Ein Kreislauf, der entsteht, ein Kreislauf der Verletzungen, den zu durchbrechen, es fast unmöglich scheint. Opfer, Verdrängung, Flucht, Sucht. Zum Täter, wieder Opfer, Verdrängung, Flucht. Es ist wie ein Kreislauf, der eigentlich nicht aufhört. Wisst ihr, liebe Zuhörer, Menschen, zum Beispiel Menschen, die in ihrem Leben ganz extrem gegen Gott sind, da ist der Grund oft, dass sie negative Beziehungserfahrungen mit Respektpersonen aus ihrer Vergangenheit hatten. Eltern, Lehrer, Vorgesetzte und so weiter. Irgendwann hat man mit diesen Personen kein Problem mehr und denkt, man hat das verarbeitet. Man glaubt, diese Verletzungen sind nicht mehr da. Aber in Wirklichkeit projiziert der Mensch diese Verletzungen eigentlich irgendwo hin und meistens auf die große Instanz, die Gott ist. Und erfahrene Evangelisten sagen heute, wenn Menschen ganz extrem und ganz übermäßig gegen Gott sind, versuch mit ihnen über ihre Beziehungserfahrungen zu sprechen. Über Beziehungserfahrungen mit Respektpersonen. Und du wirst sehen, wie schnell sie sich auch zu Gott wenden. Das ist eine Art der Evangelisation. Weil wir oft diese Beziehungserfahrungen, diese Verletzungen, die wir mit uns mitschleppen, die projizieren wir auf andere Instanzen. Und glauben, dass wir sie verarbeitet haben. Aber sie sind eigentlich noch so real da. Lass mich über eine Sache ganz besonders heute Abend reden, liebe Zuhörer. Und zwar möchte ich mit euch in ganz besonderer Weise reden über ein bestimmtes Gottesbild, was Jesus in diese Welt gebracht hat und was Jesus am wichtigsten war. Jesus hat dafür gekämpft und geblutet, er ist dafür gestorben, dass wir eine Beziehung zu Gott als Vater bekommen. Aber liebe Geschwister, lass mich etwas sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube daran, dass ganz wenig Christen diese Beziehung haben. Ich glaube, dass ganz wenig Christen diese Beziehung zu Gott als Vater wirklich haben. Sie kennen einen Richter, sie kennen einen König, sie kennen einen Kumpel, je nach Alter. Aber zu einer Beziehung als Vater zu Gott zu haben, eine liebevolle Beziehung, kennen ganz wenig Menschen. Und das ist ein Wunderpunkt, auch in unseren Kreisen. Aber auch die Christen ist es nicht viel anders. Wie soll man eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott als Vater haben, wenn wir da einen Vater im irdischen Leben hatten, der alles andere als liebevoll war? Wenn man diese Verletzungen der Vergangenheit nicht durch Vergebung bereinigt hat, wird man sie irgendwann auf Gott projizieren. Und man kann mit Gott keine liebevolle, das ist für einen regelrecht unangenehm, liebevolle Vaterbeziehung zu haben. Wisst ihr, das Interessante ist, wir kennen ja den Begriff bemuttern, aber kennt ihr den Begriff bevater? Der ist irgendwie komisch, oder? Bevatern? Wisst ihr, warum wir das nicht kennen? Weil genau das unser Problem ist. Mit Vater haben wir nicht viel am Hut. Vater war meistens nicht da. Wisst ihr, die Jungen in der westlichen Industriegesellschaften wachsen weitgehend vaterlos auf, bleiben auf dem Weg zum Mann weitgehend sich selbst überlassen. Um unsere Geschlechterrolle zu erlernen, brauchen wir wahrscheinlich tausende von Stunden der Kommunikation mit älteren, geistig-emotional reiferen Mitgliedern unseres eigenen Geschlechts. Mädchen erleben solche Kontakte mit Frauen in unserer Gesellschaft jeden Tag, kleine Jungen mit Männern dagegen nur sehr selten. Mädchen und Jungen werden in der Regel von Frauen aufgezogen. Nach der Geburt ist meist die Mutter die Hauptperson. Im Kindergarten sind fast ausnahmslos Frauen angestellt. Die meisten Grundschullehrer sind weiblichen Geschlechts. Männer sind während des Großteils des Tages abwesend. Es ist sehr schwer für Jungen, diesen Kontakt zum Vater zu haben. Und man sagt, also Wissenschaftler sagen, in Deutschland jedes fünfte Kind wächst nur mit einem Elternteil auf. Meistens ist es die Mutter. Man hat Untersuchungen gemacht, dass zum Beispiel alle Männer, die zum Beispiel zwischen 1933 und 1945, also während dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, dass diese Männer, die kriegsbedingt ohne Vater aufwuchsen, weil der Vater im Krieg war oder irgendwie umgekommen ist. Und diese vaterlose Kinder haben heute, 50 Jahre später, immer noch große, große Psychoprobleme sozusagen in ihrem Leben. Man sagt, nach 50 Jahren haben diese vaterlose Jungen immer noch viel mehr Probleme als die, die mit Vater aufgewachsen sind. Da ist Depression, da ist Drogenmissbrauch, da ist Hyperaktivität, um nur einige nur zu nennen. Liebe Zuhörer, Beziehungen prägen uns. Beziehungen in unseren Herkunftsfamilie prägen uns, so wie Vater und Mutter und Geschwister, auch Großeltern erlebt haben, das prägt uns. Manchmal mehr als das genetische Erbgut schleppen wir ein Beziehungserbgut mit uns herum. Verhaltensweisen, die wir von unseren Eltern übernommen haben. Warum werde ich manchmal so jähzornig? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Warum fällt es mir so schwer, Konflikte auszusprechen und zu bereinigen? Warum ziehen wir uns lieber schweigend in unser Schneckenhaus zurück und sitzen es aus, weil wir es so zu Hause erlebt haben? Gerne wollten wir uns distanzieren von dem, wie unsere Eltern sich verhielten. Doch sind in vielen tief verstrickt in den Verhaltensweisen und Beziehungsmustern, so dass wir oft gar nicht anders können, liebe Zuhörer. Schauen wir uns Jesus an, wie er diese Vaterbeziehung gelebt hat. Lukas 2 sagt Jesus mit 12 Jahren, als er dort im Tempel ist, wisst ihr nicht, dass ich in dem, was meines Vaters ist? Das heißt, Jesus fing mit 12 Jahren an, schon zu deutlich zu machen, als sein Vater und seine Mutter ihn gesucht haben im Tempel. Und er sagt, mein Vater, er hat eine Vaterbeziehung zu Gott gehabt. Schaut, als die Jünger fragten, wie sollen wir mit Gott reden? Was ist die rechte Ansprechweise Gott gegenüber? Wie kann man Gott reden? Jesus hat den Jüngern das gelehrt und hat gesagt, unser Vater in dem Himmel. Das ist die Ansprechweise, wie wir Gott ansprechen sollten, als absoluten Vater. In Matthäus 6 sagt Jesus selber, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und in dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 kämpft Jesus um diese Vater-Kind-Beziehung für seine Nachfolger. damit sie auch so eine Beziehung zu Gott haben, wie Jesus sie hatte, nämlich wie ein Vater zu seinem Kind. Die letzten Worte, die Jesus ausgesprochen hatte, war: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Schaut mal, welche Beziehung Gott sich vorgestellt hat, auf wie er angesprochen werden will von mir. Mein Vater ist größer als alles anderes. Hört euch das kurz an.
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen.
Spürt ihr dieses kleine Kind, was so fasziniert ist von seinem Vater und sagt: Mein Vater ist der Größte. Diese Beziehung hatte Jesus von Gott. Und er sagt: Mein Vater ist der Größte. Wer in seiner Hand ist, der kommt nicht mehr raus. Der hält ihn fest, denn er ist der Stärkste. Das ist die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte. In Römer 8 lesen wir noch etwas verwunderter, wie liebevoller das immer weitergeht.
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater.
Ich gehe einfach weiter. In Galater 4:4-7 heißt es wieder irgendwie sehr deutlich:
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Durch Gott.
Liebe Zuhörer, aber lieber Vater ist eine Aussprache. Aber und immer sind die ersten Worte, die ein Kind lernt. Papa und Mama ist nichts anderes. Das sind die ersten liebevollen Worte, die ein Kind lernt. Und Gott, Jesus sagte, das ist die Beziehung, die ich zu Gott haben sollte. Und ich frage mich, warum gibt es unter uns Christen so selten diese Vater-Kind-Beziehung? Ich muss euch ehrlich sagen, jetzt am letzten Sonntag sprach ich vor meiner eigenen Gemeinde über dieses Thema, Vaterbeziehungen. Mein Vater saß da und er hat sich ziemlich erschrocken, als ich plötzlich sagte: Papa, ich möchte mit dir ein paar Worte sagen. Ich sage: Papa, dass ich heute über diese Beziehung rede, hat mit dir zu tun. Wir haben nicht immer gleiche Meinung gehabt. Wir haben große Schwierigkeiten, Papa, gehabt. Dein Sohn, ich, war nicht immer der perfekte Sohn. Ich habe immer andere Entscheidungen getroffen, wie du vielleicht dachtest. Und du warst so wütend auf mich. Aber weißt du, Papa, das Wichtigste für mich war, als du eines Tages zu mir kamst und hast gesagt: Peter, ich möchte mit dir über meine Vaterschaft reden. Mein Vater hat vor mir Buße getan für die Vaterschaft, für die Fehler, die er als Vater gemacht hat. Und weißt du, Papa, genau das hat dazu geführt, dass ich heute ein Vaterkind zu Gott habe. Ihr lieben älteren Brüder, Väter, mein Wort heute Abend ist auch an euch in sehr ernsthafter Weise. Macht euch auf zu euren Söhnen und Töchtern, um über eure Vaterschaft mit ihnen zu reden. Das wird dazu führen, dass diese Söhne und Töchter viel einfacher es haben, eine Beziehung zu Gott zu finden, die ein Vater-Kind-Beziehung ist. Wisst ihr, wenn mein Vater heute mich anruft und sagt: Peter, ich muss mit dir reden. Und mein Vater fragt mich um Rat in einer bestimmten Situation. Kennt ihr das? Mein Vater fragt mich um Rat. Das ist unglaublich. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie einfach es ist, mir dadurch zu meinem himmlischen Vater wirklich aber lieber Vater zu sagen. Wisst ihr, ich möchte euch persönlich werden heute Abend. Was fällt dir ein, wenn du an deinen eigenen Vater denkst, sicherlich sind da schöne Ereignisse und weniger schöne bis sehr schlimme Erlebnisse. Davon aber unabhängig ist dein Vater der Mensch, der dich zuerst und am nachdrücklichsten beigebracht hat, liebe Männer, was es heißt, ein Mann zu sein. Er hat dies getan, indem er schlichtweg nur dein Vater gewesen ist. Ob es dir nun gefällt oder nicht, er ist lebenslang in deinem Kopf, in deinen Gliedern, in deinen Nerven. Vielleicht war dein Vater ein arroganter König, der nur seine eigene Position verteidigt und ausgenutzt hat. Oder dein Vater spielte sich als gemeiner Richter auf. Oder dir fehlt die Achtung vor deinem Vater, weil er sich als Weichei oder als passiver Mensch erwies. Es kann auch sein, dass du deinen Vater nur durch seine Abwesenheit kennengelernt hast. Überprüfe dein Bild und streiche und korrigiere, wo es nötig ist. Wenn du es nicht tust, wirst du es unreflektiert an deine Kinder weitergeben. Leider betreten die meisten Menschen niemals diesen Dachboden. Es hat mich auch dazu geführt, dass ich mit meinen Kindern über meine Vaterschaft reden muss. Und liebe Väter aus meiner Generation, auch an euch ist die Aufforderung, geht zu euren Kindern und redet mit euren Kindern über eure Vaterschaft, über das, was ihr als Vater vielleicht, wo ihr versagt habt. Bekennt es offen zu. Ihr werdet nur gewinnen dabei. Und das Schönste ist, ihr werdet gewinnen, dass auch eure Kinder quasi diese Beziehung zu Gott als Vater viel einfacher nehmen können. Ich möchte noch kurz was zeigen. Wisst ihr, es gibt eine Untersuchung. Kommt ein Familienteil mit Gott in Berührung, so wenden sich statistisch gesehen weitere Familienmitglieder Gott zu. Und zwar folgendes. Kommt ein Kind zum Beispiel, wenn ein Kind sich in einer Familie zuerst bekehrt, dann ist es statistisch gesehen 17%, dass auch der Vater und die Mutter und die anderen Geschwister sich bekehren. Wenn eine Mutter sich zuerst bekehrt in einer Familie, dann ist es statistisch gesehen, dass ungefähr 35% von den anderen Mitgliedern sich auch zu Gott wenden. Und schaut euch das an, liebe Väter, und das sollte genug Grund zu sein, unsere Verantwortung wieder ernst zu nehmen. Wenn ein Vater zuerst zu Gott sich bekehrt, ist es statistisch gesehen 93%, dass seine ganze Familie sich zu Gott kehrt. Mein lieber Vater, wenn du anfängst, mit deinen Kindern, vor deinen Kindern Buße zu tun und mit ihnen zu beten, was glaubst du, was dann passieren wird? Ich habe erlebt, dass Väter mit ihren Söhnen jahrelang nicht mehr gesprochen haben. Und an einem Abend in einer Gemeinde, da kam ein Vater, ein ganz alter Vater nach vorne und er sagte, ich möchte kein Gebet, ich möchte gar nichts, ich weiß, was ich zu tun habe, ich möchte mit meinem Sohn reden. Und er ist nach Hause gefahren und sie haben die ganze Nacht mit seinem Sohn gesprochen, zum ersten Mal seit Jahren. Am nächsten Abend saßen sie beide da zusammen. Den ganzen Abend weinte der Sohn und er entschied sich für Gott. Der Vater hat gefastet, er hat gebetet für den Sohn, aber er hätte mit ihm über seine Vaterschaft reden sollen. Liebe Zuhörer, Gott sagt über die Aufgabe von dem Propheten Elia etwas sehr Wichtiges in Maleachi. Er sagt, Elia wird nur eine Aufgabe haben. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit einem Bann schlage. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so tun, als ich bin gerecht, ich bin im Recht und wir merken nicht, wie gefährlich diese Geschichte eigentlich ist. Gott sagt, ich werde das Erdreich mit einem Bann schlagen, wenn du dich nicht zu deinem Sohn bekehrst. Oder wir als Söhne zu unseren Vätern. Davon hängt ab, wie Gott reagiert. Liebe Geschwister, wir können mit Vergebung, können wir diesen Bann durchbrechen. Mit dem Kampf der Vergebung. Vergebung ist wirklich die wichtigste Sache der Welt. Sie verhindert, dass Beziehungen zerstört werden, dass sie heilt seelische Wunden, sie ermöglicht Unverzeihliches zu verzeihen, sie ermöglicht Feindschaft in Freundschaft zu verwandeln, sie ermöglicht Misstrauen in Vertrauen umzugestalten, sie ist die Voraussetzung zur Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, das griechische Wort für Vergebung heißt lassen, loslassen, entlassen, fortlassen. Das Wort kommt aus der Rechtsprechung. Ich entlasse den anderen aus einer Verpflichtung. Der amerikanische Autor David Axburger schreibt Folgendes. Vergebung ist eine Reise, die aus vielen Schritten besteht. Wirklich, wer aktiv in der Seelsorge steht, weiß, dass Vergebung Zeit braucht und einen Umdenkungsprozess erfordert. Wir machen uns oft da etwas zu leicht. Wir gehen davon aus, wer im Namen Jesu dem anderen vergibt, ist blitzartig frei, los und ledig von den Vorbehalten und Verletzungen. Das kann geschehen, aber der Regel ist es nicht. Man lässt nicht den Menschen los, sondern den Zugang der Verletzungen zu mir wird losgelassen. Man bricht nicht die Beziehung zu diesem Menschen ab, sondern man bricht den Weg der Verletzungen, die über diesen Menschen immer wieder Zugang zu mir haben. Durch Vergebung kann ich mich lösen davon, von diesen Dingen. Und ich möchte das in dem Lebensbild von Josef euch kurz zeigen heute Abend. Josef ist ein sehr wichtiges Beispiel, wie ein Mensch Vergebung erlebt in seinem Leben oder wie er um Vergebung kämpft. Wenn wir uns Josef so näher angucken, kann man sagen, Josef hatte so ein Lebensmotto, wir finden das in 1. Mose 50, wo er sagt, bin ich etwa an Gottes Stelle, Fragezeichen, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Also schauen wir uns einfach mal kurz Josef an. Was ist er für ein Mensch? Was ist er für eine Person? Nun, Josef, er hatte 10 Halbbrüder und einen leiblichen Bruder. Als Person ist Josef ein tief emotionaler Mensch, sehr sensibel, naiv, sehr fein, sehr abgelenkt. Wenn ich darüber nachdenke, als er mal unterwegs war zu seinen Brüdern, was hat er gemacht? Der ist einfach geguckt, du schöne Sonne, ach wie schön ist das. Er ist so abgelenkt, er war so mit seinen Gedanken absolut weit weg. Er war ein wenig langsamer als alle anderen, zerbrechlich. Ein richtiger Träumer, ein Tagträumer ist er. Wisst ihr, die Umgebung, in der Josef aufwächst, ist sehr rau. Die Umgebung ist sehr hart und rau. Nomaden waren Menschen, die von einem Ort zum anderen zogen, meistens in der Wüste. Das Klima ist heiß, staubig, Wüste, trocken. Und der Umgangton untereinander ist hart und grob. Es gibt nur eine Devise, der Stärkere überlebt, der Schwächere stirbt. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Geburt oder die ersten Jahre von Josef an, um zu verstehen, wie Josef in diese Situation gekommen ist. Josefs Geburt oder die ersten Jahre, der Vater Jakob hatte zur gleichen Zeit Stress und viel Ärger mit dem Opa Laban. Die Mutter Rahel befand sich im Kindergebärenwettstreit. Ja, ihr habt richtig gehört, Kindergebärenwettstreit. Denn als Josef geboren ist, sagt sie, der Herr hat mir noch einen Sohn hinzugefügt. Der hat mit ihrer Schwester so einen regelrechten Konkurrenzkampf gehabt. Keine gute Voraussetzung, als kleines Baby eine gute Kindheit zu haben, nicht wahr? Das heißt, nach der Geburt gibt es kurze Zeit die Flucht über Nacht und Nebelaktionen vom Opa Laban. Als dann der Vater mit seinem Bruder begegnet, Esau, gibt es unglaublich viel Stress. Und das schlimmste Erlebnis, was Josef in den ersten Jahren hat, seiner Kindheit, seine Mutter stirbt. Ihr müsst euch vorstellen, ein sehr sensibler, weicher Mensch, ein Tagträumer, plötzlich stirbt seine Mutter. Das war der wichtigste Halt für ihn in dieser Situation. Und hier bricht das weg sozusagen. Das heißt, seine Mutter stirbt. Wisst ihr, als Jugendlicher hat Josef unglaublich viel erlebt. Ich zähle kurz auf. Als Jugendlicher, also von 17 Jahren bis 30 Jahre, hat Josef unglaublich viel erlebt. Das heißt, er war Nomade, er war Sklave, er war Gefangener und er war Ministerpräsident des am weitesten entwickelten Landes. Und lasst euch das mal jetzt in 13 Jahren. In 13 Jahren diese Stufen alle durchzugehen, das ist schon unglaublich. Wenn ein Mensch in 13 Jahren solche Dinge erlebt, die zu verkraften, die zu verarbeiten, ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Liebe Zuhörer, lasst uns kurz auf unsere Vergangenheit zurückschauen. Und mir ist das sehr wichtig für uns als Deutsche, die aus Russland kommen. Ihr lieben Älteren, Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich euch bewundere in der Art und Weise. In kürzester Zeit sehr viel erlebt, nicht wahr? In kürzester Zeit, Kindheit war ziemlich raue Bedingungen, große Familien. In kürzester Zeit gab es große Veränderungen. Kommunismus auf der einen Seite, Kapitalismus auf der anderen Seite. Hier war keine Religionsfreiheit. Hier ist die totale Religionsfreiheit, damit umzugehen. Da haben wir Landwirtschaft gelebt. Hier ist die absolute Zivilisation. Und das alles in absolut kürzester Zeit. Ich muss euch ehrlich sagen, vielen von uns hat man in Russland keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil wir an Gott glaubten, weil sie sagten, da hast du keine Chance, irgendetwas zu lernen oder irgendwo Karriere zu machen oder was auch immer. Man hat uns auf jeden Fall keine Aufmerksamkeit geschenkt, geschweige Anerkennung gezeigt. Den einen hat das heute hier eingeschüchtert und zurückgezogen und verklemmt gemacht und die anderen von uns hat das gierig nach Anerkennung und nach Reichtum gemacht. Wisst ihr, liebe Zuhörer, so wie in Josefs Leben diese stressige Zeit nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, so ist auch diese Zeit an uns nicht vorübergegangen. Und deshalb reden wir über Josef, ist mir Josef sehr vertraut, weil er in dieser kürzeren Zeit so vieles in seinem Leben erlebt hat. Wisst ihr, sein Grundbedürfnis, ein Mensch, ihr müsst euch vorstellen, ist ein weicher Mensch gewesen. Er passte nicht in seine Situation, er passte nicht in dieses raue Klima. Und was tut er? Er bettelt um Anerkennung, er fleht um Beachtung, er fleht um Bestätigung und Liebe. Er fleht bei seiner Umgebung. Die Mutter ist nicht mehr da, der Vater ist die einzige Bezugsperson, die geblieben ist. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was da passiert. Er wird ausgenutzt. Liebe Zuhörer, mir ist das sehr wichtig, dass Josef in dieser Situation ausgenutzt wird. Warum und wie wird er ausgenutzt? In 1. Mose 37, Vers 2 steht, und Josef brachte vor seinem Vater, was man über die Brüder Übles nachsagte. Stellt euch mal vor, der Vater hatte damals die Pflicht, seine Familie zusammenzuhalten und auf die Familie aufzupassen. Und was tut er? Weil da ein sensibler junger Mann da ist, der bei ihm um Anerkennung bettelt, sagt er, hey, geh mal rüber, mach du das mal. Pass mal auf meine Brüder auf. Bist ein Spitzel für mich. Und dann sagst du mir Bescheid. Er wird von seinem Vater gnadenlos ausgenutzt. Der Vater nimmt seine Pflicht nicht mehr wahr. An einer anderen Stelle lesen wir Folgendes. Er sagt er in 1. Mose 37, 14. Geh und sieh, ob es wohl steht um deine Brüder und um das Vieh und bring mir dann Nachricht. Der Vater nimmt seine Verantwortung nicht mehr wahr. Er nutzt seinen Sohn dafür aus, weil er um Anerkennung bettelt. Lass uns weitergehen. In 1. Mose 39 steht Folgendes. Darum ließ Potiphar alles, was er hatte, unter Josefs Händen und kümmerte sich um nichts neben ihm, außer was er aß und trank. Ich finde diesen Satz klasse. Ihr müsst euch vorstellen, als er dann zu diesem Potiphar kommt, auf dem Hause beim Potiphar ist. Viele Geschwister sagen, das war ein Segen Gottes. Liebe Geschwister, nein. Er wurde ausgenutzt von seinem Vater. Er wurde ausgenutzt von Potiphar. Schaut mal, was da steht. Potiphar hat seine ganzen Aufgaben nicht mehr wahrgenommen. Er hat das alles Josef machen lassen. Hier steht ein interessanter Satz. Außer was er aß und trank. Er hat es gerade noch geschafft, seine Hand mit dem Löffel zum Essen zu selber, das hat er noch gerade geschafft. Alles andere hat er nicht mehr gemacht. Das musste alles Josef machen. Lass uns einen Schritt weitergehen. 1. Mose 39, so dass der Amtmann, also der Herr des Gefängnisses, wo Josef reingekommen ist, alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Denn der Amtmann des Gefängnisses kümmerte sich um nichts. Es fällt auf, nicht wahr? Der Vater kümmert sich nicht mehr. Potiphar kümmert sich nicht mehr. Der Gefängniswärter kümmert sich auch nicht mehr. Und jetzt kommt das Größte. Und Pharao kümmert sich auch nicht mehr. In 1. Mose 41 steht, und Pharao sagte zu Josef, ich bin Pharao und ohne deinen Willen soll niemand im ganzen Ägypten seine Hand oder seinen Fuß regen. Ich weiß, dass Gott so etwas natürlich auch segnet, aber wir müssen feststellen, dass das ausgenutzt wurde, was dieser junge Mann dort an Flehen, an Suche nach Liebe, nach Anerkennung mitgebracht hatte. Beachtung. Und das wurde ausgenutzt. Wisst ihr, das Schlimme ist, dass Josef das nicht merkt. Josef merkt nicht, dass er Spitzel des Vaters ist. Er merkt nicht, dass seine Brüder ihn nicht mehr grüßen. Er merkt nicht, dass seine Brüder ihn sogar regelrecht hassen. Er redet und redet. Kennt ihr den Traum von den Garben? Oder den Traum von der Sonne, Mond und den 11 Sternen? Das Interessante ist, er erzählt es seinen Brüdern auf dem Feld. In allen Farben, wisst ihr, ich habe geträumt. Und der Kleine hat geträumt. Könnt ihr euch vorstellen, was da in den Brüdern vorgegangen ist? Aber merkt es nicht. Er erzählt den Traum in den breitesten Farben. Die Bibel sagt, dass er abends, als sie dann am Tisch des Vaters saßen, wo sie alle nochmal, wer stand auf? Josef. Und sagt, ich möchte allen noch einmal einen Traum erzählen. Er erzählt den gleichen Traum noch einmal. Ihr könnt euch vorstellen, was da mit den Brüdern los war. Was da in denen vorgegangen ist. Aber dieser junge Mann merkte es einfach nicht. Liebe Zuhörer, was mir sehr, sehr wichtig ist in dieser Situation, Josef wird tief verletzt. Sowas geht nicht spurlos an einem vorüber, auch wenn man das nicht direkt merkt. Er wird ausgegrenzt von seinen Brüdern, sie mögen ihn nicht, sie grüßen ihn nicht, sie hassen ihn. Und dann die Stelle, wo er dann quasi zu den Brüdern kommt und sie ihn plötzlich in diese sogenannte Zisterne schubsen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Seine Brüder, nach denen er schauen sollte, schubsen ihn in diese Zisterne. Und er dachte vielleicht, das ist ein schlechter Witz. Und plötzlich ist da etwas, was er nicht, er sieht den Hass plötzlich zum ersten Mal, entdeckt Josef plötzlich einen Hass in den Augen der Brüder. Sie wollen ihn nicht mehr rausholen. Sie diskutieren über seinen Tod. Dann verkaufen sie ihn. Und die letzten Blicke, die er gesehen hat, wo er abtransportiert wurde, verkauft wie ein Sklave. Glaubt ihr, Geschwister, das hat ihn verletzt? Das hat ihn verletzt. Das hat tiefe Spuren hinterlassen. Als Sklave verkauft, im Gefängnis, als er ist, wird er vergessen von dem Mundschenk. Das sind alles Dinge, die einen Menschen sehr verletzen. Liebe Zuhörer, was mir sehr, sehr wichtig ist, und es ist einfach das Allerwichtigste, der Herr war mit Josef. Das ist so ein wichtiger Satz in allen Bibelstellen, wo es darum geht, dass Josef ausgenutzt wird, steht, und der Herr war mit Josef. Josef heißt es nicht, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Es wird davor nicht eine einzige Bibelstelle geredet, dass Josef mit Gott gesprochen hat. Es wird auch keine Bibelstelle gibt es darüber, dass Josef von Gott gesprochen hatte. Und plötzlich steht da in den ganzen Zeiten, wo er ausgenutzt wird, wo er es nicht merkt, wo er tief innerlich verletzt ist, dort heißt es, und der Herr war mit Josef. Wisst ihr, liebe Geschwister, für mich ist es sehr wichtig, wenn wir in unsere Vergangenheit schauen, dass wir entdecken, und das muss ich euch ehrlich sagen, Gott war da, als ich ausgenutzt wurde. Gott war da, als ich vieles nicht gemerkt habe. Gott war da, als ich tief verletzt wurde. Gott war da, als ich um Anerkennung gebettelt habe in meiner Umgebung. Da, wo Menschen verletzt werden, wo Menschen innerlich verletzt werden. Ich höre noch den jungen Mann, der mir sagt, wo war Gott, als ich so verletzt wurde von meinen Angehörigen? Es heißt in dieser Geschichte, und Gott war da. Und Gott war da. Und es ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt in unserer Geschichte. Und jetzt erleben wir plötzlich etwas, was so unglaublich gigantisch ist. Mitten im Leid erlebt Josef die größte Veränderung seines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, ausgerechnet ein Träumer wird zum Traumdeuter. Das ist irgendwie Gottes Programm. Ausgerechnet ein Bettler, der jahrelang, 38 Jahre lang auf dem Bett lag, wird zu einem, der das Bett trägt. Das ist Gottes Programm. Von einem, der unbedacht war, der vieles wiederholt hat, nicht gemerkt hatte, wird zu einem absolut klugen Mann. Und das Interessante ist, in dieser Geschichte Es wird immer mehr klar, er redet von und über Gott. Er redet mit und über Gott. In diesen ganzen Bibelstellen, angefangen von 1. Mose 39, steht immer, ich will mich nicht vor Gott versündigen. Oder die Sache ist, diese Traumdeutung ist Gottes Sache. Und die ganzen Bibelstellen, die dort angezeigt sind, haben alle damit zu tun, wo Josef immer wieder sagt, Gott ist es derjenige, der das macht. Gott ist der. Plötzlich entdecken wir, er hat eine Beziehung zu Gott. Er hat eine Beziehung zu Gott bekommen. Und Pharao sagte zu seinen Knechten, wie können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und Pharao sagte zu Josef, weil dir Gott das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Wie, frage ich, kann es sein, dass ein Mensch, der nichts mehr checkt in seiner Umwelt, der so vieles nicht mehr begriff, wird zu einem, der weiseste Mann in einem ganzen Land ist? Und lass mich das etwas sagen, es hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und wir sollten uns, liebe jungen Zuhörer, uns verabschieden von diesem Gedanken, Christen sind irgendwo, leben hinter Mond, leben hinter der Welt. Gott ist einer, der uns am Leben vorbeiziehen lässt. Wer eine Beziehung zu Gott bekommt, wird zu einer Persönlichkeit. Wer eine Beziehung zu Gott bekommt, ist nicht weltfremd, naiv, verträumt und ein Spielball. Kriegt nicht mehr viel mit, an dem geht das Leben vorbei. Menschen, die eine Beziehung zu Gott bekommen, werden zu Menschen, die Menschen mit Persönlichkeit, mit Rückgrat sind. Das ist mir sehr wichtig, in dieser Stelle zu sehen, denn das genau erlebt Josef gerade in dieser Situation. Einer, der geträumt, ausgenutzt, der nichts gemerkt hat, der nur redete und der herumirrte, wird zu einem Menschen, der verständiger und weiser als das ganze hochentwickelte Ägypten der damaligen Zeit. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, was ist denn mit seinen inneren Verletzungen? Wo sind sie geblieben? Wo sind seine inneren Verletzungen geblieben, die er so hatte? Und das ist das Interessante. Er hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Es ist alles neu. Neues Leben, neues Land. Er ist nach Ägypten. Er ist dort Pharao, seine rechte Hand. Eine neue Familie, er heiratet und er bekommt Kinder. Und die Kinder, an den Kindern zeigt er, wie er deine Vergangenheit verarbeitet hat. Schaut mal. Den ersten Sohn, den er bekommt, heißt Manasse. Wisst ihr, was das bedeutet? Vergessen. Er sagt, als dieser Sohn geboren ist, Gott hat mich vergessen lassen, alles Leid meiner Brüder. Und viele von uns sagen genauso ähnlich. Das heißt, wir sind hier in dem neuen Land, es ist alles neu, vieles ist anders und ich kann ein neues Leben beginnen. Manasse heißt, ich habe das Leid vergessen, ich habe alles überwunden, die Verletzungen sind nicht mehr da. Dann bekommt er einen zweiten Sohn und der heißt Ephraim. Und das heißt, Gott hat mich übermaßen gesegnet, sagt er. Er hat mich mehr gesegnet, als die Verletzungen mir überhaupt etwas antun könnten. Schaut mal, Geschwister, an den beiden Söhnen macht Josef klar, dass seine Vergangenheit abgeschlossen ist. Manasse heißt vergessen. Ephraim, Gott hat mich gesegnet. Es ist alles neu, eine ganz neue, ein neues Leben. Und jetzt passiert es. Urplötzlich, Schock. Die Vergangenheit steht vor der Tür, klopft an und seine Brüder stehen da. Und was macht er? Ach, hallo Brüder, schön, dass ihr da seid. Ich habe Manasse, ich habe Ephraim, mein Leben ist so toll. Kommt rein, kommt rein. Macht er das? Liebe Geschwister, das ist genau der Punkt, mit dem wir oft nicht rechnen. Brüder sind da, stehen vor ihm und alle Emotionen und Verletzungen, die er geglaubt hat, schon zu vergessen, sind da, wie am ersten Tag. Liebe Zuhörer, und jetzt beginnt der Kampf der Vergebung von Josef. Der Kampf der Umvergebung beginnt jetzt an dieser Stelle. Hart gegen weich, Weinen gegen Wehtun, Liebe gegen Rache, Verletzlichkeit gegen Selbstverletzen. Es ist die entscheidende Schlacht des Lebens. Liebe Zuhörer, dieser Kampf, wie beginnt dieser Kampf? Josefs Reaktion, als seine Brüder plötzlich vor ihm stehen. In der Bibel lesen wir, dass Josef als erstes sich verleugnet. Er gibt sich nicht zu erkennen. Josef, warum? Du hast doch Ephraim, du hast doch Manasse. Es ist doch alles verarbeitet. Nein. Plötzlich sind die Emotionen wieder da. Er gibt sich nicht zu erkennen. Er verleugnet die Situation. Und sehr viele von uns, wenn diese alten Verletzungen wieder aufbrechen in uns, fangen uns an zu verleugnen und sagen, das kann gar nicht sein. Das ist nicht wahr, was wir da erleben. Josef verleugnet sich. Und wisst ihr, was dann weiter heißt? Und Josef redet hart. Und plötzlich wird er zu einem Mann, der andere verletzt. Ich habe schon Predigten gehört, wo von dieser Stelle hier, nicht von dieser Stelle, aber von der Kanzel gesagt wurde, no, der Josef hat den Brüder mal so ein bisschen eingeheizt. Der hat ihn mal ein bisschen so gezeigt, oh, das ist ein guter Mensch. Also, liebe Freunde, das ist kein Einheizen hier. Hier ist ein absoluter Kampf. Denn es ist nicht so auszudenken, wenn der Vater gestorben wäre an Herzversagen in dieser Situation oder einer seiner Brüder. Ich möchte euch diesen Kampf kurz schildern, was das bedeutet. Wisst ihr, das Erste, was er sagt, ihr seid Spione. Alle sollen ins Gefängnis. Nur einer, bis einer den Jüngsten holt. Alle sollen ins Gefängnis. Josef, vielleicht nicht gerade Gefängnis. Eine Jugendherberge macht es ja vielleicht auch. Warum direkt Gefängnis? Warum so hart, Josef? Nein, alle sollen ins Gefängnis. 3 Tage schmoren alle Brüder im Gefängnis. Josef, jetzt hast du eine Möglichkeit. 3 Tage Zeit. Die sitzen im Gefängnis. Du kannst ihnen dich zu erkennen geben. Du kannst wieder weich werden. Du kannst dich wieder ihnen öffnen. Er holt sie raus. Einer soll in Gefangenschaft bleiben, bis der Jüngste kommt. Und dann erlebt er, wie die Brüder voneinander Buße tun. Wie sie sich beschuldigen, wie einer zum anderen sagt, siehst du, das sind die Folgen. Wir haben damals gesagt, unseren Bruder sollen wir nicht verkaufen. Und Rubens Rede, die Verteidigungsrede, ich habe euch gewarnt damals. Und es heißt, dass Josef das hörte. Er rannte aus diesem Zimmer und weinte in einem Nebenzimmer. Josef, jetzt bist du weich. Jetzt kannst du dich öffnen. Jetzt kannst du dich dem Kampf um Vergebung beenden. Wisst ihr, er kommt raus und anstatt sich zu öffnen, lässt er Simeon öffentlich fesseln. Was ist das denn? Was sind das denn für Sachen? Gefäße mit Getreide inklusive Geld und Lunchpakete werden zurück in die Säcke gesteckt. Und so lässt er sie ziehen. Lass mich sagen, das ist keine gutmütige Tat, sondern das ist psychische Vergewaltigung. Denn als die Brüder nach einer gewissen Zeit unterwegs waren, haben sie plötzlich bevor sie nach Hause kamen, plötzlich entdeckt, was da drin in ihren Säcken drin war. Und das heißt, sie erschraken zu Tode. Sie berichten alles ihrem Vater und Vater sagt, nein, nie im Leben lasse ich Benjamin los. Der Vater ist krank vor Sorge. Es gab Hungersnot, das Essen ist nach langer Zeit alle, sie müssen wieder nach Ägypten. Und sie sollen wieder nach Ägypten ziehen und der Vater sagt, sie müssen gehen. Sie sagen, wir können nicht ohne Benjamin gehen. Und Judas wagt sich und sagt, ich werde die Verantwortung für Benjamin übernehmen. Und mit großen Sorgen lässt der Vater ihn ziehen. Und so kommen sie wieder nach Ägypten mit dem Geld und den Geschenken und Benjamin an. Jetzt, Josef, jetzt hast du deinen Benjamin, jetzt hast du deinen rechten Bruder, jetzt kannst du dich öffnen, nicht wahr? Jetzt ist es zu Ende, jetzt nicht mehr weiter. Das Interessante ist, sie werden zu einem Festessen geladen und sie verstehen die Welt nicht mehr. Ihr müsst euch vorstellen, das ist kein schönes Essen, das ist ein fürchterliches Essen. Denn sie kennen diese Gewalt und dann plötzlich das Essen, sie können überhaupt nichts einordnen. Simeon wird freigelassen, bis jetzt war er in Gefangenschaft. Als Josef Benjamin sieht, heißt es in der Bibel, rennt er in ein Zimmer und weint. Ich zitiere die Bibel, sein Innerstes war so erregt und er ging in das Innerste Gemach und weinte dort. Jetzt Josef, jetzt weinst du, jetzt bist du weich, geh raus und gib dich zu erkennen. Wisst ihr, was da steht? Und er wäscht sein Gesicht und bezwingt sich selbst. Er geht raus, setzt alle Brüder in Reihe hin, wie sie nach dem Alter waren. Woher wusste er das? Könnten die Brüder fragen. Für die war das unglaublich schwierig jetzt. Die Situation war so. Er befiehlt seinen Dienern, die Gefäße der Brüder zu füllen und ihr Geld wieder drauf in die Säcke zu packen und in Benjamins Gefäß oder in Benjamins Sack dann quasi so Gesandten den silbernen Becher noch reinzulegen. Lass mich das nur so ausdrücken. Er setzt dem psychischen Gewalt noch eine Krone auf, indem er diesen silbernen Becher bei Benjamin reintut. Und das ist kein Spielchen mehr. Das ist pure Verletzung und Gewalt, was Josef hier ausübt. Er jagt ihn hinterher. So, Josef, jetzt ist genug. Jetzt kannst du ja aufhören. Jetzt ist es genug mit der Gewalt. Eine linke Frage: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Wie? Was? Ja, einer von euch hat meinen silbernen Becher gestohlen. Nein, das geht gar nicht. Wer das jetzt, der muss des Todes sterben. Gut, okay, dann prüfen wir mal nach. Und sie finden bei Benjamin diesen silbernen Becher. Jetzt könnt ihr euch diese Situation vorstellen, wie die Brüder zusammen mit Benjamin dann zurückgehen zum Hof. Josef sagt, lasst, ihr könnt nach Hause gehen, ich will nur Benjamin, denn er muss sterben. Ihr müsst euch vorstellen, wie sie alle zurückkommen. Was da für eine Situation ist. Und hier passiert etwas. Erst jetzt kommt der Sieg der Vergebung. Liebe Geschwister, erst jetzt kommt der Sieg der Vergebung. Und ich zitiere die Bibel in 1. Mose 45, 1-5, da steht, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen und rief, lasst alle von mir Herren hinausgehen. Und kein Mensch stand bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor ihm. Josef aber sagte zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch gesandt. Liebe Zuhörer, wenn man diesen Kampf mehrmals durchliest, ich habe ihn zigmal gelesen, und plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen. Das ist mir sehr, sehr wichtig hier zu sagen. Dieser Kampf um Vergebung ist nicht ein Kampf zwischen Josef und seinen Brüdern. Das ist nicht ein Kampf zwischen dir und deinem Vater. Es ist nicht der Kampf zwischen dir und deinem Sohn. Es ist nicht der Kampf zwischen dir und den Menschen, die dich verletzt haben. Der Kampf der Vergebung wird auf einer anderen Ebene geführt. Es ist der Kampf zwischen Josef und Gott. Im Angesicht seiner Vergangenheit kämpft Josef mit Gott. Und den Kampf der Vergebung, dem wir kämpfen im Angesicht unserer Vergangenheit oder diesen Menschen, die uns wehgetan haben, ist nicht ein Kampf gegen diese Menschen, sondern es geht ein Kampf gegen Gott. Und erst wenn man sich vor Gott demütigt im Angesicht seiner Vergangenheit, dann wird man frei. Nicht ihr habt mich, sagt Josef hier, durch eure Boshaftigkeit mein Leben bestimmt. Gott hat es. Auch wenn ich sensibel und tief emotional bin, bin ich noch lange kein Spielball von Menschen oder Situationen der Vergangenheit. Gott bestimmt, was aus mir wird. Lieber Zuhörer, lass mich etwas sagen. Du bist nicht ein Spielball, wie oft Menschen mir in der Seelsorge sagen, warum hat man mich verletzt? Ich bin ein Spielball von den Situationen, die... Du bist nicht ein Spielball der Situation. Gott ist derjenige, der dein Leben festhält. Und deshalb ist diese Demut vor Gott ein Akt der Vergebung sozusagen. Josef demütigt sich vor Gott im Angesicht der Verletzungen seiner Vergangenheit. In diesem Moment wird Josef wirklich frei. Und ich meine das auch so, liebe Zuhörer, er wird wirklich frei. Er wird frei von diesen, was nicht Manasse, nicht Ephraim getan haben in seinem Leben, aber dieser Kampf hat ihn frei gemacht. Es war der Kampf gegen Gott. Und wo er kapituliert hat und weich geworden ist, sich vor Gott gedemütigt hat im Angesicht seiner Vergangenheit. Wisst ihr, das Zitat gibt es, wer sich vor Gott demütigt, kann vor Menschen aufrecht stehen. In 1. Mose 45 steht, und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um euer Lebenswillen hat mich Gott vor euch hergesandt. Was für interessante Gedanken. Er sagt, grämt euch nicht über die Vergangenheit, über die Verletzungen, die ihr mir angetan habt, denn Gott steckt dahinter. Wie kann man zu solchen Denken kommen, wenn man die ganze Zeit verletzt war? Nur wenn ein Mensch sich vor Gott demütigt und sagt, ich nehme das aus deiner Hand, mein Leben hängt in deiner Hand und nicht von irgendwelchen Menschen, die mir etwas antun. Nicht ihr Böses, sondern Gott Gutes hat etwas vor mit dieser Situation. Das ist der gewonnene Kampf der Vergebung. Das Lebensbild Josef Kampf um Vergebung, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott hatte aber beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das Interessante ist noch Folgendes, das möchte ich kurz zum Schluss noch erwähnen. 1. Mose 50, 15 bis 20 steht ein interessanter Vers, als der Vater gestorben ist. Was passiert da? Da kommen die Brüder noch einmal zu Josef. Brüder kommen voller Angst und sagen, bitte, bitte tu uns nichts, fang nicht wieder den gleichen Kampf an. Der gleiche Kampf wieder von vorne? Ein neuer Kampf? Schaut mal, was da steht. Josef weint vor ihnen. Josef ist frei. Er hat keine Aggression mehr. Er hat den Kampf gewonnen. Er ist von diesen Verletzungen frei. Ich möchte dich fragen heute Abend, bist du von den Verletzungen deiner Vergangenheit frei? Hast du den Kampf der Vergebung gekämpft? Das ist die entscheidende Frage. Denn wenn der Kampf zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, er sagt, bin ich an Gottes Stelle? Er hat den Kampf gekämpft und er ist frei. Die Brüder sind nicht frei. Wo befinde ich mich heute Abend, lieber Zuhörer? Bei den Brüdern oder bei Josef? Habe ich den Kampf gekämpft? Das war für mich eine sehr entscheidende Frage, muss ich euch ehrlich sagen. Ich möchte mit dem Gedicht beenden. Gibt es einen Weg wieder aufeinander zu? Diese Frage lässt mir seit Tagen keine Ruhe. Es ist so viel geschehen in den letzten Jahren, habe die Bitternis in vollen Zügen erfahren. Kann ich jemals vergessen, was damals geschah? Schließe ich die Augen, sind die Schrecken wieder ganz nah. Ich werde jetzt nicht mehr davonlaufen, sondern mich endlich zusammenraufen. Und trotz schwerer Steine im Magen den Schritt ins Ungewisse wagen. Will nicht mehr so weiterleben, möchte dir endlich alles vergeben. Und wirklich zur absoluten Krönung biete ich dir die Hand zur Versöhnung. Ich möchte heute den Abend beenden, auch mit einem Aufruf, am Treffpunkt Kreuz zu kommen. Jesus hat den Kampf um meine Vergebung gekämpft. Ich bin bereit, um die Vergebung zu meinem Nächsten gegenüber jetzt den Kampf zu kämpfen. Wer das möchte, lade ich herzlich ein, nach vorne zu kommen, für sich persönlich vor Gott das zu bekennen, vielleicht auch als Vater, der den Kampf auf seinen Kindern wieder zugehen möchte, als Mutter, damit unsere nächste Generation auch diese Beziehung zu Gott findet, wirklich eine Vaterfigur in Gott findet. Ich lade euch dazu ein. Ich bitte euch alle aufzustehen und wer möchte, kann das als Bekenntnis hier nach vorne kommen und sich einfach zum Kreuz stellen. Jesus, ich danke dir für diesen Augenblick. Danke dir für den Mut der Väter, die hier vorne stehen, sich vor dir beugen. Danke dir, was unser Herz auch immer bewegt, was uns innerlich einfach jetzt sehr wichtig ist. Und Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt viel mehr, als wir sagen können. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht aufgibst. Egal, wie schwierig unsere Situation ist, wie viel in unserem Leben passiert ist, du gibst uns nicht auf. Und wir können immer wieder neu anfangen. Danke dafür, dass ich das auch heute erleben darf. Und danke dir für alle Menschen, die diesen Kampf auch von den Reihen aus gekämpft haben, die den Mut nicht hatten, hier vorne zu stehen, aber diesen Kampf auch genauso kämpfen heute. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du viel Heilung schenkst heute Abend. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart und dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Du hast den Kampf um unsere Vergebung gekämpft. Dankeschön dafür. Wir wollen das einfach auch tun, Herr. Wir wollen diesen Kampf auch aufnehmen. Segne jeden Einzelnen, der hier vorne steht und vor dir kniet und steht. Herr, danke, Herr, dass du einfach hier bist unter uns und dass du die Situation kennst und weißt, was mit uns ist und wie es weitergeht, Herr. Hilf uns, diese Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, Herr, bitte. Dass in unseren Gemeinden, dass in unserem Ort Heilung entsteht, damit du wieder verherrlicht werden kannst und dass Beziehungen auch zu dir wieder neu geknüpft werden. Danke, Herr Jesus, dass du das tun möchtest. Dir die Ehre für alles. Ich möchte dich anbeten. Danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken heute Abend. Amen. Nimm Platz, bitte.